In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Aus dem ersten Petrusbrief. Sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will. Auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Wort des lebendigen Gottes.
Liebe Brüder und Schwestern, ich werde heute in diesem heutigen Treffen vom Mittwoch auf den heiligen Gregor, den großen Papst, zurückkommen, um einige Lichter aus seiner reichen Lehrtätigkeit zu erhalten. Er hatte sehr viel zu tun als Bischof von Rom, dennoch hat er uns ein reichhaltiges Werk überlassen und die Kirche hat diese Werke ganz stark aufgegriffen und zitiert in den kommenden Jahrhunderten. Wir haben über 800 Briefe von ihm erhalten. Er hat uns vor allen Dingen aber exegetische Schriften hinterlassen, ganz besonders die Moralia in Job, Auslegungen zum Buch Ezechiel und Predigten zu den Evangelien. Außerdem hat er für die Langobardenkönigin Theodolinda geschrieben. Ganz wichtig ist das Liber Regule Pastoris, indem er Leitlinien zur Pastoral gibt. Wir müssen vor allen Dingen sehen, dass in seinen Schriften sich Gregorius nie darum bemühte, seine Lehre zu verkünden. Vielmehr wollte er zum Echo der Tradition der Kirche werden. Er wollte einfach der Mund Christi, die Stimme Christi und seiner Kirche sein. Und zwar jener Kirche, die den Weg zu Gott vorgibt und geht. Kommen wir also zu seinen exegetischen Kommenten. Er war ein passionierter Leser der Heiligen Schrift und er hat nicht nur spekulativ über die Bibel gesprochen. Er sagte, aus der Heiligen Schrift darf der Christ nicht nur theoretische Kenntnisse ziehen, sondern er muss Nahrung für seine Seele im täglichen Leben in dieser Welt gewinnen. In den Predigten zu Ezechiel insistiert er darauf, dass der heilige Text genau diese Funktion hat. Die Heilige Schrift ist nicht dazu da, nur das eigene Bedürfnis nach Erkenntnis zu erfüllen, das heißt sogar der Versuchung des Stolzes nachzugeben, so zu denken. Und die Gefahr ist dann auch eines Tages in die Häresie zu landen. Die intellektuelle Wahrhaftigkeit ist ganz wichtig für den, der die übernatürlichen Geheimnisse zu durchdringen versucht. Natürlich ist damit das ernste Studium nicht ausgeschlossen, aber um dieses Studium geistlich fruchtbar zu machen und um in die Tiefen des Textes vorzudringen, muss das Studium getan werden und muss es zusammengehen mit dem richtigen Geist des Lesens der Heiligen Schrift. Andererseits, wenn es um das Verstehen des Wortes Gottes geht, dann hilft dieses Verständnis nicht, wenn es nicht zur rechten Handlung führt. Er sagt, der Prediger muss
Del sangue del suo cuore.
Das heißt, das Wort, das der Prediger spricht, muss von seinem Herzblut getränkt sein, damit es dann den Hörer überhaupt erreicht. Gregor der Große hat wirklich mit seinem Herzblut geschrieben und deswegen spricht er auch heute noch durch seine Schriften zu uns. Im moralischen Kommentar zu Job bringt er das besonders zum Ausdruck. Er spricht über das Wort Gottes in seinen drei Sinnen. Im Literalsinn, also wörtlichen Sinn, im allegorischen Sinn und im moralischen Sinn. Das sind drei, das ist der dreifache Sinn des Wortes Gottes. In diesem Hinblick legt er also das Wort Gottes aus. Und er hat immer wieder Wissen, Tun, Sprechen und Leben, Wissen und Handeln. Er hat immer solche Gegensatzpaare zusammengestellt, um die Komplementarität des Wortes Gottes mit unserem täglichen Leben herauszustellen. Das moralische Ideal, sagt er, besteht darin, ein harmonisches Verhältnis zwischen Wort und Handeln, zwischen Denken und Tun, Gebet und Standespflichten herzustellen. Und das ist der Weg, diese Synthese herzustellen. Gott steigt in das Menschliche herab. Der große Papst zeigt ein ganzes Lebensprojekt auf für den Gläubigen in diesem Buch Moralia in Job. Ein Buch, das für das Mittelalter wie eine Summe, eine Zusammenfassung der christlichen Moral war. Ganz besonders schön sind seine Predigten zu den Evangelien. Die erste dieser Predigten hat er in der Basilika St. Peter gehalten, und zwar im Advent. Die letzte wurde in der Basilika San Lorenzo gehalten. Der Papst hat dem Volk gepredigt, und zwar in den Kirchen, wo die sogenannten Stationsgottesdienste gehalten wurden. Das sind liturgische Feiern in Rom, die besonders in den liturgisch starken Zeiten, Advent und Fastenzeit, gehalten werden, oder zu Festen der Märtyrer.
Sie sind die Tizza nella parola predicator, non solo il ministro di Dio.
Gregor der Große war ein Prediger, und er hat gesagt, nicht nur der Amtsdiener der Kirche, also der Priester, sondern jeder Christ muss, jeder Katholik muss eigentlich zum Prediger werden und durch sein Leben den ganzen Reichtum unserer Erlösung den Mitmenschen vor Augen stellen. Ein ganz konstanter Gedanke bei ihm ist, Christus, in Christus wird alles vereint und zur Vollkommenheit geführt. Und aus diesem Gedanken kommen seine Aufforderungen, wachsam zu sein und gute Werke zu tun. Der organischste Text von Gregorius ist die pastorale Regel, in den ersten Jahren seines Pontifikats geschrieben. Er zeigt dort die Figur des idealen Bischofs auf, Meister und Führer seiner Herde. Er zeigt die Bedeutung des Amtes des Hirten in der Kirche auf. Und er sagt, diejenigen, die dazu nicht berufen sind, sollen nicht mit Oberflächlichkeit danach streben, ein solches Amt anzunehmen. Diejenigen aber, die dieses Amt ohne die nötige Überlegung angenommen haben, sollen dann aber dieses Amt höchst ernst nehmen. Der Bischof ist zunächst einmal der Prediger und er muss den anderen ein Beispiel geben. Sein Benehmen muss Referenzpunkt für alle sein. Eine effiziente pastorale Aktion setzt voraus, dass man weiß, zu wem man eigentlich spricht, und man muss sich in die Situation des Hörers hineindenken. Gregorius bleibt zunächst einmal dabei stehen, die verschiedenen Kategorien von Gläubigen genau zu beschreiben, damit festzustellen ist, zu wem man spricht. Es ist geradezu wie ein Traktat der Psychologie. Er kannte also wirklich die Herde, zu der er gesprochen hat, mit den Menschen, mit denen er gesprochen und gelebt hat. Dieser große Papst besteht allerdings auf die Pflicht, dass der Hirte jeden Tag seine eigene Misere auch erkennt, dass der Stolz all sein gutes Wirken nicht wertlos macht vor dem göttlichen, ewigen Richter. Und deswegen ist das letzte Kapitel dieser Regel der Demut geweiht, gewidmet. Er sagt, wenn jemand meint, viele Tugenden gewonnen zu haben, dann soll er zunächst einmal über die eigenen Schwächen nachdenken und sich verdemütigen. Man soll also nicht das Gute betrachten, was man getan hat, sondern man soll eher auf das schauen, was man nicht geschafft hat, und sich in Demut üben. All das zeigt den hohen Begriff, den der heilige Gregorius über das Führen der Seelen hatte. Er bezeichnet diese Kunst als die Kunst aller Künste, nämlich die Seelen zu führen. Seine Schriften wurden sehr schnell in Griechisch und auch in Angelsächsisch übersetzt. Es gibt noch ein anderes Werk von ihm, die Dialoge. Also der Papst richtet sich gegen eine damalige Meinung, dass die Sitten so verdorben seien, dass Heilige gar nicht mehr überhaupt erstehen könnten in so schlechten Zeiten. Und der Papst sagt dagegen, nein, in allen Zeiten können die Heiligen erstehen und für die Kirche da sein. Und es gibt auch viele Heilige, die es sind, obwohl sie nie heilig gesprochen wurden. Dieser Text hat es geschafft, ganze Generationen von Lesern zu begeistern. Ziel dieses Textes war, das Volk zu erziehen. Der Leser sollte seinen Blick auf einige Fragen gelenkt bekommen. Es geht besonders um das Wunder, um die Auslegung der Heiligen Schrift, um die Unsterblichkeit der Seele, um die Existenz der Hölle, um die Darstellung des Jenseits. Und das war für den Papst wie eine gute Gelegenheit, diese Dinge mal klarzustellen. Und in einem ganzen Buch, dem zweiten, hat er über Benedikt von Nursia gesprochen, in einem ganzen Buch. Und Benedikt erscheint hier in seiner ganzen geistlichen Schönheit in den Schriften von Gregorius dem Großen. In dem theologischen Bild, das Gregor der Große in seinem Werk entwirft, werden Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart ein bisschen relativiert. Für ihn ist vor allen Dingen wichtig der große geschichtliche Bogen, durch den das Volk Gottes hindurch über die Jahrhunderte lebt. Ihm war die Verkündigung des Evangeliums bei den Angeln und Sachsen wichtig. Er hat sich sehr um ein Voranschreiten des Reiches Gottes bemüht, wie es im Evangelium gesagt wird. Nach Gregor dem Großen sind müssen wir Christen, besonders die Hirten des Volkes, die zeitlichen Geschehnisse im Lichte Gottes neu lesen, sozusagen. Auf dem geistlichen Weg ist eine Lectio Divina, also die geistliche, göttliche Lesung, ganz wichtig für die Entwicklung, eben die Dinge auch im Lichte Gottes sehen zu können. Schauen wir noch auf die Beziehungen, die Gregor der Große mit den Patriarchen von Antiochia und Alexandrien von Konstantinopel aufgebaut hat. Er hat sich immer darum bemüht, zu respektieren und anzuerkennen, dass diese auch Rechte, ihre eigenen Rechte haben. Und er hat sich dort nicht in die legitime Autonomie dieser Patriarchen eingemischt. Im Kontext seiner geschichtlichen Situation hat er sich den Titel ökumenischer Patriarch gegeben. Er wollte damit nicht die legitime Autorität des Patriarchen von Konstantinopel leugnen, sondern die ganze Kirche war geschichtlich sehr geschüttelt und es ging darum, diese Einheit in der Kirche wiederherzustellen oder zu bewahren. Und er sagte, die Tugend der Demut ist für jeden Bischof die wichtigste Tugend. Der heilige Gregor ist einfacher Mönch in seinem Herzen geblieben. Und deswegen hat er sich großen Titeln immer eigentlich widersetzt. Er wollte sein, was er nannte, Diener der Diener Gottes. Dieses Wort, das er geschaffen hat, war keine Formel in seinem Mund, sondern der wahre Ausdruck seiner Art und Weise zu leben und zu handeln. Gregorius war von innen her erschüttert, getroffen von der Demut Gottes, dass Christus unser Diener geworden ist, dass er unsere schmutzigen Füße gewaschen hat. Gregor war überzeugt, dass besonders ein Bischof diese Demut Gottes nachahmen müsse und auf diese Art und Weise Christus nachfolgen müsse. Seine Sehnsucht war immer, als Mönch im ständigen Gespräch mit Gott zu leben, aber aus Liebe zu Gott ist er zum Diener für alle geworden, in einer Zeit großer Erschütterungen und Leiden. Diener der Diener. Und gerade weil er das war, wird er der Große genannt und zeigt er uns das Maß wahrer Größe.
Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Audienz möchte ich noch einmal über Papst Gregor den Großen sprechen, wie schon vorigen Mittwoch. Und nachdem ich letzten Mittwoch über sein Leben sprach, einen kurzen Blick auf sein Schrifttum werfen. Neben einer reichhaltigen Korrespondenz von über 800 Briefen sind vor allem Werke exegetischer und geistlicher Natur von ihm überliefert, am bekanntesten die Homilien zu Ezechiel und zu den Evangelien, die Auslegung zum Buch Hiob, die Pastoralregel und die Dialoge über das Wirken zeitgenössischer Heiliger. Gregor will vor allem den Weg aufzeigen, auf dem wir in unserem Leben zu einer wirklichen Begegnung mit Gott, zu einer Gotteserfahrung kommen können. Dazu dient vor allen Dingen zuallererst und zumeist das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Und er betont, wir dürfen die Bibel nicht bloß lesen aus Neugier, um Wissbegier zu stillen. Das würde uns nur der Versuchung des Irrtums und dem Stolz aussetzen. Sondern in dem Geist müssen wir sie lesen, in dem sie geschrieben ist, im Geist des Glaubens und des Betens als Dialog mit Gott. Und so wird die Bibel nicht nur Information, sondern Formung unserer Seele, unseres Lebens, Nahrung für uns als Menschen. Das gewissenhafte Studium verlangt dann nach ihm Einsicht in die verschiedenen Dimensionen des Schriftsinns, den wörtlichen Sinn, die tiefere Dimension des geistlichen Sinnes und schließlich die moralische Dimension. Er sagt, die Bibel gleicht zuerst einem Stein, er ist hart und berührt einen kalt. Aber innen ist Feuer verborgen, und wenn du den Stein aufschlägst, kommt Feuer heraus, und du selbst wirst warm dabei und lernst leben. Das Verhältnis, das Verständnis der Schrift ist dann aber noch ungenügend, wenn es nicht eben handeln wird. Darum ist besonders das Buch Job in einer dunklen Zeit, in der der Pilger, der Dulder Job ihm selbst wie die Gestalt des Lebens in seiner Zeit erscheint, auch ein Buch über die Moral in dem tieferen Sinn, Leben lernen inmitten der Anforderungen, der Dunkelheiten des Daseins und darin ein Mensch für Gott und so ein Mensch für die anderen werden. Es geht vor allen Dingen darum, das harmonische Miteinander von Denken und Handeln, von Gebet und Aktion zu finden. Dies ist auch die erste Aufgabe des Verkündigers, der vor allen Dingen seine Verkündigung mit seinem eigenen Leben decken muss. Überdies stehen für Gregor Schriftauslegung und Geschichtsdeutung in engem Zusammenhang. Die Schrift soll nicht irgendwo in einem fernen Horizont der Vergangenheit oder weiß Gott irgendwo oben angesiedelt sein, sondern in unserer Geschichte uns unsere Stunde und unser Heute verstehen helfen. In alledem war für Gregor die Grundtugend die Demut, Wissen um seine eigene Grenze und den Herrn nachahmen, den Gott nachahmen, der selbst demütig wurde bis zur Fußwaschung und bis zum Kreuz hin. So ist es bei ihm keine Phrase, wenn er als seinen Titel haben wollte, Knecht der Knechte Gottes. Der heilige Papst Gregor will uns auch heute sagen, dass im Licht des Wortes Gottes jede Lebenssituation einen Sinn hat. Wir sind in der Liebe des Gekreuzigten und Auferstandenen geborgen. Euch allen wünsche ich eine gesegnete Zeit hier in Rom. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et sol nomenus in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.